und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Digital Crossroad. Mein Name ist André Holstein und in der heutigen Folge wollen wir uns noch einmal mit dem Thema generative, sprachverarbeitende, künstliche Intelligenz beschäftigen. Wir wollen dabei den Fokus allerdings weniger auf aktuelle Lösungen legen, sondern stärker in Richtung Gesellschaft und Arbeitswelt schauen, aber auch darüber sprechen, ob künstliche Intelligenz, wie der Name es suggeriert, wirklich intelligent ist und uns vielleicht eines Tages überflüssig macht. Dazu habe ich mir eine ausgesprochene Expertin für dieses Thema in mein virtuelles Studio eingeladen, nämlich Frau Dr. Anne-Kathrin Schumann, die sich schon seit mehr als 10 Jahren mit diesem Thema beschäftigt und Unternehmen beim Einsatz solcher Lösungen berät. Liebe Anne, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, über dieses spannende Thema heute mit mir zu reden. Und bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du dich ja einmal kurz selber vorstellen und vielleicht 2, 3 Sätze zu dir und auch dem, was du so machst, erzählen.
Ja, hallo André, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, wie das Gespräch heute verläuft. Ich freue mich auch darüber. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das Thema auch mal in einer breiteren Öffentlichkeit beleuchten. Genau, also Anne-Kathrin Schumann wurde schon gesagt. Ich bin Computerlinguistin und Informatikerin und ich bin auch Gründerin und Geschäftsführerin der T2K GmbH. Das ist ein NLP-Startup aus Dresden. T2K entwickelt NLP-Lösungen für die deutsche Sprache. Es gibt immer noch nicht allzu viele echte
NLP
Produkte
heißt?
Für Deutsch, ja. NLP bedeutet Natural Language Processing. Ne? Also das ist genau das, von dem alle reden im Moment, sprachbasierte KI. Natural Language Processing oder man könnte auch sagen Computerlinguistik ist ein Anwendungsfeld der KI, bezieht sich auf Sprache, das ist alles, was mit Sprache zu tun hat im KI-Bereich. Wir entwickeln bei T2K Lösungen, KI-Lösungen für die deutsche Sprache hauptsächlich. Wir sehen, dass wir natürlich einerseits auf der Ebene der Daten und der Modelle einsteigen müssen. Wir haben eine NLP-API, die verschiedene Anwendungsfälle abdeckt für die deutsche Sprache. Wir bieten auch die Möglichkeit, mit eigenen Daten eigene Modelle zu trainieren. Und dann gehen wir aber auch tiefer rein in den Workflow, der letztendlich der Textarbeit oder der Arbeit mit Dokumenten. Wir machen Dinge wie Informationsextraktion, Inhaltsanalyse, wir nennen das Textintelligenz. Wir arbeiten auch an der Zugänglichkeit von Informationen. Wir heißen ja nicht zufällig T2K, Text to Knowledge, sondern es geht wirklich darum, dieses Wissen aus den Texten rauszukriegen und für die Weiterverarbeitung zur Verfügung zu stellen. Ne? Und als weitere Integration beschäftigen wir uns natürlich auch mit dem Thema intelligente Suche oder auch dann eben weitergehende Analytik über die extrahierten Informationen.
Klingt sehr spannend. Vielleicht können wir ja gleich nachher auch noch mal ein bisschen genauer über Anwendungsfälle sprechen, die ihr bearbeitet, aber auch generell, die vielleicht für sprachverarbeitende KIs von Relevanz sind. Vielleicht steigen wir noch mal mit einer eher allgemeineren Frage ein. Warum glaubst du, ist das Thema KI oder insbesondere generative sprachverarbeitende KI im Moment so wichtig oder omnipräsent? Also liegt das nur daran, dass ChatGPT im Moment durch die Presse geht oder hat es noch andere Gründe? Also warum gerade jetzt und heute?
Naja, das kommt ein bisschen drauf an, für wen das jetzt wichtig geworden ist. Ne? Für mich war das schon immer ein wichtiges Thema. Für die breite Masse oder für Menschen, die in anderen Bereichen arbeiten, die andere Schwerpunkte haben, ist es ganz sicher jetzt dieser Hype oder vielleicht auch dieser Schock gewesen um ChatGPT. Also ich kann mir gut vorstellen, oder beziehungsweise ich fange mal anders an. Ich weiß, dass NLP, Natural Language Processing, bis vor kurzem für die breite Öffentlichkeit kein Thema war. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu befassen, war das sogar noch ein ausgesprochenes Nischenthema. Es gab wenig Lehrstühle an den Universitäten in Deutschland, wo man überhaupt Computerlinguistik studieren konnte, wenige Gruppen, die sich damit befasst haben. Es gab wenige Tools für die deutsche Sprache, die konnte man dann teilweise nur in Linux installieren und mit kruden Anleitungen. Dann musste man vielleicht den Entwickler noch anschreiben, oh, wie mache ich es denn, bei mir läuft es nicht. Und er schrieb zurück, oh, it works on my machine, was ist denn da falsch? Ich übertreibe. Es war auch vor 10 Jahren schon ein etabliertes Forschungsfeld, aber eins mit einer, sagen wir mal, mit einer geringen Sichtbarkeit, zumindest in der breiten Öffentlichkeit. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die breitere Öffentlichkeit jetzt in vielen oder viele, die sich mit dem Thema nicht täglich befassen, vielleicht noch irgendwelche alten Versionen von Google Translate kennen, das dann vor ein paar Jahren nie so richtig gut funktionierte, wo haufenweise grammatischer Output rauskam, wo die Übersetzungsqualität schlecht war. Na, das ist ja alles passé. Das gehört ja längst der Vergangenheit an. Heute haben wir sehr performante Systeme, gerade im Bereich der maschinellen Übersetzung. Und trotzdem war es ja, glaube ich, schon für viele dieser Schock, oh, ich habe jetzt ChatGPT und mit dem kann ich sprechen wie mit einem Menschen. Na, das verhält sich tatsächlich, es ist ja nur eine Ein- und Ausgabemaske, na, also es ist keine menschliche Interaktion, aber der Text, der da rauskommt, der wirkt so, als käme er von einem Menschen, als würde man irgendwo sitzen und chatten. Na, also das ist grammatisch korrekt, das ist sprachlich korrekt, also von der Semantik und so weiter. Und das reagiert auch noch auf meine Hinweise. Ja? Also es ist eine echte Interaktion. Das ist natürlich ein Quantensprung gewesen, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber auch technologisch ist es so oder so faszinierend. Ne? Also es ist tatsächlich so eine Geschichte, die viele, viele schockiert. Also ich habe das mehrfach erlebt, dass Leute, die auch GPT-3-Output zum ersten Mal sehen, völlig von den Socken sind. Es ist dieser Schock. Es wirkt gar nicht mehr wie eine Maschine, sondern es wirkt jetzt wirklich wie ein echter Mensch. Ne? Und ich denke, deswegen sprechen wir jetzt darüber. Tatsächlich ist das Thema, aber wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr in die Forschung gucken, ja nicht erst seit gestern so explodiert, sondern wir sehen dieses Wachstum in der Anzahl der Konferenzbeiträge, in der Anzahl der Veröffentlichungen, in der Anzahl, also in der Menge der investierten Forschungsgelder, ja schon seit einigen Jahren, also mindestens seit 2018, wo die Transformer-Architektur publiziert worden ist, ist das Feld in Aufruhr und wir haben eigentlich ständig eine wesentliche technologische Neuerung. Ne? Das ist jetzt aber eben erst in die breitere Öffentlichkeit gekommen.
Vielleicht kannst du noch mal in deinen einfachen Worten erklären, weil du hast gerade Transformer-Architektur angesprochen, ist ja ein Kernelement von ChatGPT, aber auch von anderen sprachbasierten KI-Lösungen ist, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Also wie funktioniert so eine generative KI und wie trainiert man die eigentlich?
Okay, vielleicht fange ich mal noch einen Schritt weiter zurück an. Vielleicht unterhalten wir uns erstmal noch darüber, warum die technologisch wirklich besser sind als die älteren Ansätze.
Auch ja, gerne das, also ja.
Was diese neueren Modelle mitbringen, ist auf jeden Fall eine wesentlich breitere Leistungsfähigkeit. Ne? Also die sind einerseits größer als die Modelle, die vor ein paar Jahren noch trainiert worden sind. Also dieses Modellwachstum ist ja exponentiell auch seit der Erfindung der Transformer, aber auch wenn wir noch weiter zurückgucken, natürlich noch viel mehr. Das heißt, diese Modelle haben unfassbar viel Text gesehen, viel mehr als ein einzelner Mensch jemals lesen kann, typischerweise oder sehr oft auch in viel mehr Sprachen, als ein einzelner Mensch überhaupt lesen kann, weil wir eben einerseits die Hardware haben, aber auch eben die Datenmengen. Das ist eine wesentliche Grundlage. Und was da mitkommt mit diesen Modellen und auch durch einige wichtige technologische Verbesserungen, ist eben die sprachliche und inhaltliche Qualität. Und was jetzt mit diesen Large Language Models, mit GPT-3 und so weiter dazu gekommen ist, ist eben die Fähigkeit, dieses Prompting zu machen. Ich bringe dem Modell einen neuen Task bei, indem ich ihm den Task kurz beschreibe und ein paar Beispiele für diesen Task mitliefere. Ne? Und das nennt man Few-Shot-Learning und dann kann das Modell sozusagen wie ein Mensch aus einer Anweisung und Beispielen eine neue Aufgabe lernen. Ne? Das sind faszinierende Fähigkeiten. Andere faszinierende Fähigkeiten sind, dass wir multilingual arbeiten können. Früher hat man für jede Sprache ein eigenes Modell gebraucht. Oder dass wir auch multimodal arbeiten können mit den neuronalen Netzen, ne? Indem wir beispielsweise Texte und Bilder in einen Vektorspace embedden und dann über Texte und Bilder gleichzeitig lernen können oder auch dann eben Inferenz machen können. Ne? Das sind eben die neuen Möglichkeiten, die wir insbesondere seit 2018 haben. Wobei auch davor gab es mindestens 10 Jahre Vorarbeit, ne, die jetzt nicht so breit bekannt ist. Wie das funktioniert jetzt gerade am Beispiel GPT-3? Also die Transformer-Architektur kann ich nicht...
Nein, das war auch jetzt nicht
im Podcast. Aber also wichtig zu wissen ist, diese Modelle oder das sind Modelle, die darauf trainiert sind, Wörter zu predikten. Also Sprache ist ja nicht zufällig. Also wenn wir einen Satz auffassen als eine Sequenz von Wörtern, lernt sozusagen das Modell aus einer Eingabe. Man könnte das auch ein bisschen technisch ausdrücken, wir nennen das mal Präfix. Das ist alles, der Präfix ist alles, was ich bis zu Zeitpunkt X gesagt habe. Und diese Modelle lernen bis zu einem gewissen, also bei Eingabe eines gewissen Präfix, das nächste Wort vorherzusagen. Ja? Und das ist grundsätzlich simpel, und, ne? Aber es ist eine unfassbar mächtige Technologie. Wenn wir das entsprechend skalieren, hat das Modell, wenn es so trainiert ist, eben die Fähigkeit, sowohl sprachlich korrekte, also wohlgeformte Sätze zu konstruieren, weil es eben über diese vielen Datenmengen oder diese vielen Texte gelernt hat, wirklich weil es wirklich ein paar sprachliche Regularitäten gelernt hat, zum Beispiel, dass nach einem Artikel immer ein Substantiv kommen muss. Ja, oder zum Beispiel, dass im Englischen das Subjekt immer vor dem Prädikat kommen muss. Ja, also wir haben eine gewisse Satzstruktur. Das lernen die Modelle implizit mit, ohne dass man ihnen das explizit sagen muss, einfach nur durch diesen einfachen Language Modeling Task. Ja, gleichzeitig, weil die Texte, mit denen die Modelle trainiert sind, ja nicht sinnlos und inhaltsleer sind, lernen die Modelle natürlich auch relativ viele inhaltliche Gegebenheiten, sage ich mal. Oder sagen wir mal Plausibilitäten. Und können dann eben nicht nur sprachlich korrekte Outputs generieren, sondern eben auch inhaltlich nicht immer korrekt, aber doch plausible Outputs, einfach weil sie gelernt haben, dass so ein Satz wie oder so eine Wortfolge wie der rote Himmel viel weniger wahrscheinlich ist als die rote Tomate. Ja? Und so funktioniert das, sehr, sehr stark vereinfacht ausgedrückt. Ne? Also das ist dieses, also letztendlich sind wir hier in diesem Next Word Prediction Task, wenn wir über GPT-3 sprechen, dann habe ich das nächste Wort vorhergesagt und dann wird der Präfix länger und dann wird wieder das nächste Wort vorhergesagt und so weiter und so fort. Ne? So funktioniert das. Das ist grundsätzlich kein neuer Gedanke. Man hat früher vor dem Aufkommen der neuronalen Netze, zum Beispiel in der maschinellen Übersetzung oder auch in der Spracherkennung mit N-Gramm-basierten Modellen gearbeitet, wo man Text in Wortfolgen, N-Gramme, zerhackt hat, ne? Also Sequenzen von 1 oder 2 oder 3 oder 4 Wörtern und hat über solche Wortfolgen Wahrscheinlichkeiten rechnet. Ne? Aber so eine N-Gramm-Repräsentation ist natürlich viel schwächer. Sie hat bedeutende Nachteile gegenüber der neuronalen Repräsentation, die Transformer jetzt erlernen. Also das sind wir wirklich technologisch sehr weit davon entfernt mittlerweile von diesen N-Gramm-Modellen. Wobei, es ist halt wichtig zu wissen, diese Idee des Language Modelings ist nicht neu. Ein Language Model oder ein Sprachmodell ist ein Modell, was grundsätzlich weiß, wie Sprache funktioniert. Und deswegen in der Lage ist, für uns bestimmte Aufgaben zu erledigen. Das ist eine alte Vision. Wir sind jetzt eigentlich erst mit diesen großen Large Language Models, die manchmal auch so Foundation Models genannt werden, in der Lage, wirklich allgemein gültige, in Anführungszeichen, sprachliche Repräsentationen zu erlernen, die eben dieses generelle Wissen über Sprache und zu einem Teil auch über die Dinge, auf die Sprache sich bezieht, ne, also über die Welt, haben. Und diese Modelle werden eben manchmal auch deshalb Foundation Models genannt, weil sie generell eine Sprache sehr gut abdecken, auch über verschiedene Domänen und Sachgebiete hinweg und die dann eben durch Transfer Learning oder eben durch Few Shot Learning auf verschiedene Tasks angepasst werden können. Ja. Wenn wir über Modelle wie ChatGPT zum Beispiel sprechen, sind das aber nicht nur Sprachmodelle, sondern es sind auch Interaktionsmodelle, weil die durch dieses Reinforcement Learning ja auch noch zusätzlich darauf trainiert worden sind, Antworten zu liefern, die in der Interaktion mit einem Menschen besonders gut funktionieren. Ja, das ist der zweite wichtige Aspekt. Also wir bewegen uns hier eigentlich mit diesen Modellen schon von der reinen Sprachmodellierung weg hin zur allgemeineren Interaktionsmodellierung. Mhm.
Der große Durchbruch ist im Grunde genommen auch der, dass man das Gefühl hat, dass man dort mit jemandem redet oder interagiert. Ich stelle eine Frage, ich bekomme eine sinnvolle, meistens zumindest, sinnvolle Antwort zurück oder vielleicht auf den ersten Blick plausible Antwort. Ich kann auf die Antwort wieder eine Gegenfrage stellen oder etwas sagen und ich bekomme wieder ein Feedback zurück. Das führt ja dazu, dass viele Leute der Meinung sind, dass das quasi schon die Basis von Intelligenz ist. Wenn man Intelligenz zum Beispiel dadurch beschreibt, dass man sagt, okay, es ist halt die Leistungsfähigkeit, Probleme zu lösen, auf Fragen zu reagieren, logische Schlüsse daraus zu ziehen. Jetzt hast du aber gerade vorhin ja gesagt, eigentlich ist es ja ein Predictive-Modell. Das heißt also, es basiert ja ein Stück weit auf Statistik und Wahrscheinlichkeiten. Das passt ja nicht so richtig zur Intelligenz. Also würdest du sagen, aus deiner Perspektive, naja, eigentlich kann man nicht so richtig von Intelligenz sprechen, auch wenn es den Anschein hat, dass es irgendwie ein Stück weit intelligent ist?
Also das ist eine schwierige Frage, ne? Also es kommt sehr darauf an, wie man Intelligenz definiert und welche Dimensionen man für wichtig hält, ne? Also KI ist ja grundsätzlich erstmal der Versuch, einem Computer beizubringen, sich situationsangepasst zu verhalten, ohne dass man der Maschine oder dem Computerprogramm explizit vorgibt, was genau zu tun ist. Ne? Also KI bedeutet eben, ich programmiere nicht 100 if-else-Schleifen, die jetzt meinen Anwendungsfall exhaustiv beschreiben und dann macht das Programm deterministisch genau das, was ich da reinprogrammiert habe. Und wenn ich ein else vergessen habe oder ein if, naja, dann habe ich halt einen Fehler. Sondern KI versucht eben gerade in den Situationen, wo das nicht möglich ist, Sprache ist dafür in Interaktion mit Menschen, aufgrund der Unvorhersehbarkeit, die beiden innewohnt, ja, ein super Anwendungsfall. Ne? KI versucht eben selbstständig dann Lösungen zu finden. Ja? Wenn wir das so definieren, sehen wir doch sehr viele Intelligenz Merkmale, ne? Sprache generell, sprechen, Text analysieren sind intelligente Verhaltensweisen, definitiv. Und wenn wir da sagen, okay, das können diese Modelle jetzt sehr gut, sind sie wahrscheinlich intelligent. Ne? Ich glaube allerdings, weil es hier gerade auch um Sprache geht und weil Sprache für uns Menschen sowas Selbstverständliches ist, weil das so eng mit unserem Bewusstsein und mit unseren Gefühlen und mit unserer Identität zusammenhängt. Ne? Das sind ja alles Dinge, die wir zu einem wesentlichen Anteil auch über Sprache ausdrücken. Ich glaube, gerade deshalb lassen wir uns vielleicht auch ein bisschen irreführen von diesen Modellen. Also ich habe mich neulich tatsächlich gefragt, naja, es wirkt schon alles sehr intelligent, vielleicht ist es auch nur eine Simulation von Intelligenz. Ich würde nicht so weit gehen, dass diese Modelle nur sozusagen nachplappern. Tun sie nicht, die können mehr. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel das Paper von, es gibt ein langes Analysepaper von Microsoft-Leuten über GPT-4, wo man den Autoren deutlich anmerkt, dass die von diesem Modell total fasziniert sind. Also die sind selber auch geflasht. Ja, bei Microsoft arbeiten ja brillante Leute, muss man, ne? Wenn die geflasht sind, ist das nicht anlasslos. Ne? Die schreiben in dem Paper auch, wir wissen gar nicht so genau, wie es funktioniert, aber wir sehen hier, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Sparks of General Artificial Intelligence. Ne? Also nicht nur taskbezogene Fähigkeiten, sondern allgemeine Problemlösungsfähigkeiten, die eben wirklich in Richtung einer echten künstlichen Intelligenz gehen. Aber ja, ich glaube, ein bisschen Skepsis ist hier bei aller Technologiebegeisterung trotzdem angebracht, ne? Weil wir Menschen, wir dürfen unser Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. Ja? Wir sind ja keine reinen Sprachautomaten. Wir sind auch in der Lage, Wissen aufzubauen und zu speichern. Inhaltlich, also logische Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir sind in der Lage, uns in der außersprachlichen Welt zu orientieren, ne, und mit anderen Menschen auch im Raum zu interagieren. Wir sind empathiefähig, wir können Emotionen wahrnehmen, wir haben unfassbar viele Möglichkeiten, also unterbewusst Schlussfolgerungen über unser Gegenüber zu ziehen. All diese Prozesse, die wir gar nicht wahrnehmen, gehören zur Intelligenz auch dazu. Ne? Und da sehen wir bei diesen Maschinen natürlich noch ausgeprägte Limitationen. Das wird sich, die Lücke wird kleiner werden in den nächsten Jahren. Das sind alles Themen, an denen gearbeitet wird in der Forschung. Aber die Lücke ist noch da. Ne? Also ich bin da auch bereit, Gegenargumente entgegenzunehmen und mir Widerspruch anzuhören. Aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch, obwohl ich natürlich auch fasziniert bin von der Technologie. Ich habe vor ein paar Tagen dran gedacht, dass diese Maschinen, die sind so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, wie dieser Charakter Data aus Star Trek, ne? Next Generation, sieht fast aus wie ein Mensch, kann sich super gut verhalten, hat übermenschliche Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen und träumt aber die ganze Zeit seiner Existenz davon, endlich Empathie zu haben, Emotionen wahrzunehmen und solche Dinge zu erleben. Ne? Vielleicht ist das ja, ich habe jetzt verraten sozusagen, indem ich gesagt habe, dass ich das kenne, auch und dass ich da geguckt habe als Jugendliche. Aber vielleicht ist das ja eine Denkfigur, die uns hilft, ne? um die Perspektive nicht zu verlieren. Ich glaube, gerade der Anwendungsfall Sprache ist halt so faszinierend, weil er so nah dran ist an unserem echt eigenen Verhalten, dass wir uns da vielleicht auch ein bisschen schnell übertölpeln lassen.
Ja, absolut, absolut. In der aktuellen Ausgabe der Zeit, also in der 21/23, ist genau auch dieses Thema nochmal dargestellt. Da geht es nämlich auch genau um die Frage, sind solche Lösungen tatsächlich intelligent oder nicht intelligent? Und der Autor steigt im Grunde genommen mit einem Witz ein, bei dem eine KI Schwierigkeiten hat, nämlich genauso wie Data ja auch immer Schwierigkeiten damit hatte, überhaupt Witze oder Pointen zu verstehen. Und da, glaube ich, scheidet sich dann vielleicht noch. Auf der anderen Seite, ich habe mal mir den Spaß gemacht am Wochenende und habe ChatGPT und Bart mal befragt, ob sie sich denn als intelligent einschätzen würden. Und interessanterweise haben beide gesagt, naja, man kann schon ein Stück weit von Intelligenz reden, aber, und insbesondere ChatGPT hat dann darauf hingewiesen, dass er natürlich kein eigenes Bewusstsein hat und auch sowas wie Selbsterkenntnis oder emotionale Intelligenz natürlich nicht kann und kennt. Und deswegen am Ende des Tages immer auch noch auf Algorithmen basiert und auf statistischen Mustern und von Menschen sozusagen geschaffen worden ist. Während Bart auch nicht müde wird, darauf hinzuweisen, dass er ja noch lange nicht fertig ist in seiner Entwicklung und dass er immer noch darauf trainiert wird, besser zu werden und in Anführungszeichen intelligenter. Also von daher, ja, aber es ist eine philosophische Frage natürlich auch ein Stück weit, ne?
Die Modelle werden auch besser werden, aber ich finde einen Punkt noch wichtig. Also wir sind nicht nur die Emotionen, ne? Nicht nur die Emotionen sind ein Feld, was diese Modelle noch nicht beherrschen. Es gibt ja auch immer wieder Beobachtungen, dass diese Modelle mit einfachen Rechenaufgaben zum Beispiel überfordert sind. Na? Also wirklich einfach ganz normal rechnen, was mein achtjähriger Sohn kann, können diese Modelle teilweise nicht. Ne? Und hier kann man ja schon sagen, das ist ein Intelligenzmerkmal. Ja, oder in dem, in dem besagten Microsoft Paper über GPT-4 wird eben geschrieben, naja, durch diesen autoregressiven Charakter hat das Modell Schwierigkeiten, das, was generiert werden soll, bis zum Ende durchzuplanen. Und dadurch kommen eben manchmal diese eigenartigen Fehler zustande. Die Planungs-, durch die Modellarchitektur ist diese Fähigkeit einfach nicht vorhanden, weil wir eben Wort für Wort vorhersagen. Anstatt uns von vornherein zu überlegen, was wir ausdrücken wollen, das dann irgendwie, was weiß ich, regelbasiert oder sonst wie mit irgendwelchen Constraints zu generieren. Wir sagen einfach stupide Wort für Wort vorher und dadurch haben wir keine Planungsfähigkeiten. Und dann kann man ganz klar sagen, die Fähigkeit zu planen, ein Ergebnis zu planen und darauf zielgerichtet hinzuarbeiten, ist ein wesentliches Intelligenzmerkmal. Ne? Also man kann hier lange diskutieren.
Ja, absolut.
Aber das sind auf jeden Fall sehr, sehr leistungsfähige Maschinen. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was da alles drin steht.
Ja, absolut, absolut. Und ich glaube ja auch, wir haben es ja gerade auch schon kurz gesagt, wir sind ja noch gerade vielleicht am Anfang des Ganzen. Wer weiß, wo wir dann in 10 Jahren stehen. Aber darüber können wir vielleicht gleich am Ende nochmal sprechen. Jetzt haben wir ja ein bisschen darüber philosophiert, ob die Lösungen intelligent sind oder nicht. Und du hattest vorhin am Anfang ja auch so ein bisschen auf Anwendungsfälle abgehoben. Was sind denn aus deiner Sicht so gute oder schlechte Anwendungsfälle für solche Lösungen, wie sie im Moment vielleicht genutzt oder zum Glück noch nicht genutzt werden?
Ja, also es gibt ja so ein paar ganz klassische Anwendungsfälle für NLP-Technologie, welche, die jetzt bei Weitem nicht so gehypt sind, ne, wie man jetzt vielleicht denken könnte. Klassischer Anwendungsfall ist Rechtschreib- und Grammatikprüfung. Ne? Klassischer Anwendungsfall ist, das sind auch alte Anwendungsfälle, ne? Anwendungsfall, Eingabehilfe fürs Handy. Ne? Wenn wir da drücken und dann werden uns Wörter vorgeschlagen und wird vielleicht noch unser Typo korrigiert, das ist ein NLP-Modell. Spracherkennung, also Speech-to-Text oder auch Sprachsynthese sind gute Anwendungsfälle, die häufig genutzt werden. Natürlich maschinelle Übersetzungen, Live-Untertitelung. Einer, der sehr cool ist, ist zum Beispiel Gebärdensprach-Dolmetschen, also wenn wir jetzt, während wir uns unterhalten, ein Modell hätten, das einen Avatar bedient und die Gebärdensprache zu dem, was wir sagen, generiert für gehörlose Menschen. Also gibt's sehr, sehr viele Anwendungsfälle. Ne? Das sind, man kann sich da sehr, sehr viel ausdenken. Alles, was in Richtung Informationsextraktion geht, aus Text natürlich. Ne? Also das ist meiner Meinung nach der harte Case, der noch nicht so wirklich befriedigend gelöst ist. Textinhalte.
Also damit meinst du zum Beispiel irgendwelche E-Mails, die irgendwo zum Beispiel reinlaufen und auf der Basis wird dann eine Analyse gemacht und dann passiert mit den Daten irgendetwas. Es wird vielleicht dem Kunden automatisch geantwortet oder es wird im Unternehmen irgendwo hingeleitet, damit
die weiterverarbeitet werden. Genau, weil du jetzt sagst, E-Mails, das sind so klassische Anwendungsfälle, die auch an uns immer mal wieder herangetragen werden aus dem Support, an den richtigen E-Mail, an den richtigen Mitarbeiter rufen, auswerten, was der Kunde überhaupt wollte. Ist der Kunde zufrieden oder ist der unzufrieden? Dann wollen wir das auswerten, in irgendwelche Dashboards spielen, KPIs anzeigen und so weiter. Wir wollen den Mitarbeitern im Kundendienst die Beantwortung möglichst leicht machen oder am besten automatisch antworten und gleich irgendwie ein Support-Ticket eröffnen. Na, also das sind so klassische Automatisierungsanwendungsfälle, von denen ich glaube, dass sie noch nicht so gut bedient werden, wo ich auch noch nicht direkt sehe, dass beispielsweise ChatGPT uns weiterhilft.
Ja, da sind wir vielleicht bei der nächsten Frage auch schon. Was würdest du denn sagen, wo wird die Reise denn da hingehen? Also wie wird sich die Arbeitswelt durch solche Lösungen verändern? Also wir reden ja jetzt sehr stark über sprachbasierte Lösungen. Du hast am Anfang ja auch so ein bisschen über multimodale Lösungen gesprochen, also welche, die jetzt nicht nur Texte verarbeiten, die gesprochenen Worte sind, sondern die vielleicht auch Bilder erzeugen, die Videos erzeugen oder auch andere Dinge. analysieren. Was glaubst du, wie wird das unsere Arbeitswelt verändern in der Zukunft? Wird das zum großen Umbruch kommen oder glaubst du, das wird sich halt einfach so mit einschleifen, so wie vielleicht dann auch Handys oder andere Technologien sich dann sukzessive breit gemacht haben in der Arbeitswelt?
Ich glaube schon, dass diese Technologie dazu führen wird, dass auch in beruflichen Kontexten sich Arbeitsabläufe verändern werden und dass einiges automatisiert werden wird. Ich gucke immer schon im Wesentlichen auf die Sprachthemen, multimodale Anwendungsfälle, klar, ne, solche Dinge wie Untertitelung oder Suche und so weiter, sind natürlich durch diese multimodalen Anwendungsfälle abgedeckt, aber ja, ich glaube schon, dass es nochmal zu einem gewaltigen Automatisierungsschub kommen wird und dass das bestimmte Tätigkeitsfelder doch auch betreffen wird. Ne? Also ich habe mir auch die Frage gestellt, wie sich zum Beispiel diese Modelle auf die Softwareentwicklung auswirken werden. Das ist ja kein Geheimnis, dass diese großen Sprachmodelle, also die LLMs, auch mit Programmiercode trainiert werden. Also da wird Stack Overflow mit reingegeben und da wird GitHub mit reingegeben und so weiter. Und das ist ja kein Zufall. Das ist ja die Ursache dafür ist ja schon, dass diejenigen, die diese Modelle trainieren, auch sicherlich die eigene Softwareentwicklung automatisieren wollen.
Das glaube ich auch, ja. Ich meine, Low-Code-Plattformen sind ja jetzt auch grundsätzlich sehr stark wieder im Kommen und
von daher. Genau, das ist ja ohnehin der Makrotrend, den wir haben. Ne? Code-Generierung ist auch in der Softwareentwicklung nichts Neues, Low-Code sowieso und so weiter. Und dann jetzt auch noch weitere Automatisierung in der Softwareentwicklung. Ne? Also wiederum diese Microsoft-Leute schreiben über GPT-4 could be hired as a software developer und beschreiben ein Beispiel, wie es irgendwie ein Eignungstest bei Amazon innerhalb von 2 Minuten besteht. Ein Entwickler hätte dafür 2 Stunden gebraucht. Ups. Ja? Also, und kann Beweise formulieren, mathematische, kann mir Algorithmen aufschreiben, kann mir in LaTeX schöne Grafiken generieren und so weiter. Ne? Also, das ist schon so eine Sache, die wir nicht ignorieren dürfen. Ich habe mich in den letzten Wochen auch mit der Frage auseinandergesetzt, ob wir nicht aus einem anderen Berufsfeld lernen können. Ich habe ja schon von der Übersetzung gesprochen, von der maschinellen Übersetzung, die ja wahnsinnig gut geworden ist in den letzten Jahren. Es gibt ja auch Menschen, die übersetzen als Beruf haben, schon seit Jahrhunderten. Ne? Es war früher ein Beruf von Gelehrten, die dann mit dicken Büchern da saßen und Manuskripte übersetzt haben. Ne? Das ist heutzutage ein Beruf, der eine beispiellose Automatisierungsphase hinter sich hat. Nicht erst seit gestern, sondern mindestens seit 30 Jahren. Man hat natürlich als die Personal Computer aufkamen, dann nicht mehr mit dem handschriftlich übersetzt, sondern am Computer. Dann hat man Desktop-Applikationen entwickelt, die diesen Übersetzungsprozess unterstützen sollten. Dann kamen Translation Memories auf. Das sind Programme gewesen, die Übersetzungen, die ich schon gemacht habe, aus einem Speicher, aus einer Datenbank rausgeholt haben und wieder eingefügt haben in den neuen Text, den ich gerade übersetze. Wenn das sozusagen opportun ist, also wenn ich denselben Satz nochmal übersetzen muss. Ja, und jetzt ist natürlich auch schon seit vielen Jahren maschinelle Übersetzung in diese Programme integriert. Ne? Das ist ein Thema, um das man nicht mehr drum herum kommt. Große Übersetzungsagenturen haben eigene Machine Translation Engines, Firmen wie Microsoft bieten eigene APIs an und so weiter. Ne? Es gibt Google Translate, es gibt DeepL und so weiter. Ja. Gleichzeitig gibt es aber auch noch die menschlichen Übersetzer. Die sind nicht weg. Gibt es auch noch. Es gibt auch Leute nach wie vor, die davon gut leben können. Die Übersetzungsvolumina steigen weiterhin. Aber man hat schon, also es gibt dazu keine Daten, keine echten Studien. Ich habe so eine kleine Umfrage mal versucht auf LinkedIn, relativ erfolglos. Dazu wollen sich offensichtlich nicht so viele äußern. man gewinnt schon den Eindruck, dass die menschlichen Übersetzer davon nicht so profitieren, von dieser Expansion in der Branche, ne? Sondern dass das, was an Surplus draufkommt, an Wachstum, dann eher durch die Engines abgedeckt wird. Ja, und der Mensch ist dann eher noch Korrektor von dem, was die Maschine liefert und nicht mehr so sehr derjenige, der nicht mehr der Experte und Schriftgelehrte. Sagen wir es mal so. Also das ist schon ein Wandel im Berufsbild, vielleicht auch ein Wandel im Prestige. Dem müssen wir Rechnung tragen, ne? Auch wenn wir uns mit diesen Entwicklungen befassen, weil in der Breite ist das bestimmt keine Entwicklung, die wir wünschen. Ne? Dass das etablierte Berufe, wo Leute gut verdienen, zu Berufen werden, wo Leute vielleicht nicht mehr so gut verdienen.
So deine persönliche Einschätzung nochmal, wo denkst du, werden wir so vielleicht in 10 Jahren bei dem Thema stehen und welche Rolle wird dann KI spielen? Ich meine, wir haben ja jetzt schon viel darüber philosophiert, was es vielleicht mit der Arbeitswelt, mit der Gesellschaft macht und wo wir eigentlich herkommen. Du hast ja am Anfang schon beschrieben, dass es ja nicht über Nacht entstanden ist. 10 Jahre ist jetzt vielleicht auch ein sehr langer Horizont, aber ich meine, wie schätzt du das ein? Also welche Rolle wird KI dann in den nächsten 5 bis 10 Jahren vielleicht spielen?
Hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, was ich denke, wo wir heute stehen werden, hätte ich sicherlich, also ich glaube nicht, dass ich mir eine Situation wie die heutige ausgemalt hätte. Von daher sind solche Prognosen mit Vorsicht zu genießen. Aber ich glaube schon, dass wir in einer Gesellschaft leben werden, in der KI-Anwendungen sehr breiten Nutzen erfahren. Also man redet ja schon seit einigen Jahren erst über Big Data, dann jetzt seit ein paar Jahren über KI. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, wo die KI in vielen Bereichen Marktreife und auch Massentauglichkeit erreicht hat. Und ich denke, dass wir deshalb in 10 Jahren alle, wenn wir es nicht jetzt schon tun, fast alle sehr, sehr häufig, vielleicht täglich KI-Anwendungen nutzen werden. Na, also mit Blick auf die Technologie gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten, nicht erst 10 Jahren, sondern in den nächsten paar Jahren deutlich bessere Modelle haben werden, die weniger Fehler machen, kleinere Modelle mit noch mehr Fähigkeiten. Na, wir werden auch, wir waren vorhin bei dem Stichwort Multimodalität, wir werden natürlich von diesen Einzelfallanwendungen wegkommen und eben Maschinen haben oder auch Roboter haben, die eben so wie wir Menschen das machen, multimodal auch agieren können und menschenähnliches Verhalten eben auch wirklich vielleicht in einer physischen Interaktion mit einem Menschen entfalten können. Also ich habe neulich an der IACL teilgenommen, das ist eine NLP-Konferenz. Und da gab es eine sehr interessante Keynote von einer Forscherin, die schon sehr, sehr lange an Roboter-Interaktion forscht. Ne? Also Dialog mit einem Roboter. Und zum Dialog mit einem Roboter gehört eben nicht nur die Sprachebene, sondern gehört eben auch die körperliche Interaktionsebene dazu. Also das war sehr faszinierend zu sehen, dass der Roboter in so einem doch recht merkwürdigen Dialog zwischen einem Mensch und einer Maschine in der Lage ist, die Unsicherheit, die aus dieser Merkwürdigkeit entsteht, zu minimieren, indem er so eine Art Metakommunikation macht, also indem er zeigt auf bestimmte Objekte, ist es das, was du meinst? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich habe verstanden, was du gesagt hast. Ne? Das war super faszinierend, weil das eben auch ein Verhalten ist, was Menschen an den Tag legen, um Unsicherheit zu minimieren. Also es war ein menschenähnliches Verhalten, was, das war Inhalt dieser Keynote, in vergangener Zeit dem Roboter sehr, sehr mühsam beigebracht werden musste. Mit den aktuellen Modellen ist das alles viel einfacher. Mit den aktuellen Modellen ist das ja, wenn man eine API anspricht, auch schon fast ein Low-Code-Problem. Ne? Nehme ich Whisper und dann nehme ich noch hier und nehme ich noch ein Computer Vision oder ich habe hier noch. Ne? Also ja, ne, man muss nur ein bisschen Python können, man nutzt die APIs und dann boom, hat man das programmiert. Also dass wir werden auf jeden Fall Maschinen haben, die solche Interaktionen ausführen können in einer sehr hohen Güte. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass bereits jetzt ja an beispielsweise dem Einsatz von Robotern in der Altenpflege geforscht wird. Ne, man kann sich das eigentlich kaum vorstellen, aber wir haben ja ein riesiges, wir haben ja einen Pflegenotstand, das hören wir jeden Tag in den Nachrichten. Ich musste neulich erst für meine Mitarbeiter irgendwelche Fragebögen ausfüllen für die Pflegeversicherung und so weiter. Ja, also das ist wahnsinnig teuer und man kann sich natürlich schon die Frage stellen, gibt es hier, also wir wollen natürlich keine, wir hatten das Thema Ethik schon, keine unethischen Anwendungsfälle realisieren. Ne? Wir wollen ja schon diese Maschinen einsetzen, um den alten Menschen, die wir ja lieben und schätzen, vielleicht eine gewisse Abwechslung zu bieten, wenn sie da im Pflegeheim sind und denen was vorlesen oder mit denen ein Gespräch führen oder das Fotoalbum durchblättern. Ne? Und wir wissen alle, die Pflegekräfte, auch wenn wir sie beklatschen auf dem Balkon, haben keine Zeit dafür. Ne? Und das sind sicherlich Anwendungsfälle, denen wir jetzt doch deutlich näher gekommen sind mit diesen Modellen beispielsweise. Ne? Mhm. Auch hier will man sicherlich nicht auf menschliche Kontrolle verzichten, aber ich denke, solche Transformationen werden wir erleben. Na, ich würde es nicht, für Pflegeroboter würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich denke, wir kommen dem auf jeden Fall näher. Also generell denke ich, werden wir eine weitgehende Sprachsteuerung aller möglichen Arbeitsprozesse erleben. Und das ist ja schon seit einigen Jahren die erklärte Vision vom Microsoft-CEO gewesen, ja, von Satya Nadella. Maus und Tastatur sind passé. Also eigentlich geht alles über Sprache. Ne? Ich sage meinem Computer, was er tun soll, und der macht das dann für mich. Ja. Ich denke, da kommen wir auch hin. An solchen Dingen wird auch aktiv gearbeitet und geforscht. Eine gesellschaftliche Frage, die ich mir jetzt vor kurzem auch noch gestellt habe, was wird denn eigentlich mit unseren eigenen sprachlichen Fähigkeiten? Mhm. Also wenn wir die Sprache so weit abgeben an irgendwelche Modelle, verlernen wir sie dann nicht mehr. Ja? Viele Leute können nicht mehr vernünftig mit der Hand schreiben, weil sie nur noch tippen. Können wir dann noch vernünftige Texte erstellen, wenn wir sie immer von ChatGPT generieren lassen? Kriegen wir dann die inhaltliche Kohärenz noch auf die Reihe? Was ist mit unseren Rechtschreibfähigkeiten? Geben wir das auch. Also es wäre dramatisch. Ne? Also ja, es wäre klar. Wirklich, also ja, es gibt ja immer diese IGLU-Studien. Ich habe selber einen Sohn, der in der Grundschule ist. Es gibt diese IGLU-Studien. Darüber, dass seit Jahren die Lesefähigkeiten der Viertklässler immer weiter abnehmen. Ja, das ist ein Riesenproblem. Das hat jetzt mit KI nichts zu tun, aber das im Zusammenspiel mit KI, die uns diese schwere Sprache abnimmt, eröffnet nicht so eine positive Perspektive. Ich glaube eben auch, wir müssen uns als Gesellschaft bei allen technologischen Möglichkeiten die Frage stellen, was ist unsere Sprache uns wert? Das ist in Deutschland ein unterbelichtetes Problem, das ist in anderen Ländern anders. In Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, unsere deutsche Sprache ist uns nicht so viel wert. Und wie gehen wir mit unseren eigenen sprachlichen Fähigkeiten um? Ne? Also die sind eben nicht nur bla bla, sondern die sind eben mit unserem Denken, unserer Fähigkeit zu lernen verbunden, unsere Fähigkeit mit anderen auch Konflikte zu lösen, etc. Und die müssen wir natürlich gleichzeitig stärken.
Absolut, absolut. Ich meine, da kommen wir, aber jetzt nicht abschweifend, natürlich auch in die ganze Bildungsdiskussionsebene hinein.
Die will ich nicht aufmachen.
Nein, genau. Diese Frage stellt sich natürlich bei KI auch. Also was heißt das denn eigentlich für unser ganzes Bildungssystem? Was heißt das für die universitäre, aber auch die schulische Lehre in Zukunft? Und wenn ich sowieso alles erfragen kann und auf Knopfdruck gute Antworten zu jeder Frage, die ich habe, bekomme, muss man ja die Frage stellen, warum muss ich dann überhaupt noch irgendwas auswendig lernen oder mir das Wissen irgendwie so aneignen. Mhm. Aber das ist jetzt tatsächlich eine ganz andere Frage. Die Baustelle wollen wir jetzt nicht aufmachen.
Ja, ich wollte eigentlich auch was anderes hinaus. Ne? Also wir müssen unsere Automatisierung, Produktvielfalt im Supermarkt, all diese Dinge, die machen uns faul und die führen zu, auch dadurch eben zum Verlust von Fähigkeiten bei der Sprache. Sollten wir es nicht drauf ankommen lassen. Denn das ist wirklich unsere wichtigste, ich sage immer, das ist unsere wichtigste Technologie. Ne? Ohne Sprache haben wir keine Zivilisation. Das ist jetzt zu pessimistisch von der Formulierung, dass man das hier so stehen lassen könnte. Aber weil es gibt, das droht ja nicht, der Sprachverlust. Aber ja, also beispielsweise in Frankreich, ich sehe das, das beeindruckt mich immer. Es gibt dort NLP-Gruppen, die haben als erstes kurz nachdem BERT veröffentlicht wurde, erstmal ein riesiges Modell für Französisch trainiert. Forschungsgruppe. Ne? Und die arbeiten systematisch auch an der NLP-mäßigen Erschließung ihrer Sprache über den gesamten Zeitraum der Existenz der französischen Sprache hinweg. Also Altfranzösisch, Französisch aus dem Ancien Regime, aktuelles Französisch, irgendwelche Sondervarietäten und so weiter. So einen systematischen Ansatz kann ich bei uns für Deutsch nicht erkennen. Man möge mich gern korrigieren. Falls ich irgendwas übersehen habe, werde ich sehr froh sein, diese Ansicht zu korrigieren. Ich wünsche mir für uns immer ein bisschen mehr Wertschätzung für unsere Sprache. Nicht einfach nur, weil ich selber Sprachfanatikerin bin, sondern weil ich wirklich glaube, dass das eine grundlegende Fähigkeit ist. Ne? Wer nicht lesen kann, kann nichts lernen. Ganz einfach, da hilft auch ChatGPT nicht. Das müssen wir immer bei dieser Automatisierungsdiskussion mit bedenken. Künstliche Intelligenz und natürliche Intelligenz. Wir brauchen beides.
Absolut. Super Schlusswort.
Habe ich den Bogen gerade noch mal ziehen können. Prima.
Anne, wunderbar. Vielen Dank. Wie gesagt, perfektes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Einsichten und die Art und Weise, wie du das Thema KI aus deiner täglichen Arbeit heraus beurteilst. Danke dafür. Vielleicht können wir ja bei Gelegenheit nochmal schauen, was sich denn dann verändert hat in einem Jahr oder zwei.
Oh, das wäre super interessant.
Wird viel passieren und würde ich mich freuen, wenn du dann nochmal dir die Zeit nimmst. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank für die heutige Diskussion und unseren Zuhörern natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. In dem Sinne wünsche ich allen alles Gute und viel Spaß beim Ausprobieren von KI-Lösungen.
Alles Gute. Tschüss.